Es ist Donnerstag, der 7. Mai 2026. Sie hören Kontrafunk aktuell mit Stefan Kloss am Mikrofon. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Zunächst eine Werbeansage. Diese Woche in der jungen Freiheit bestimmten Gedanken keine Bühne geben. Nach diesem Motto handeln öffentlich-rechtlicher Rundfunk und sogenannte Leitmedien in Deutschland. Nun hat ein Podcaster den thüringischen Landesvorsitzenden der AfD, Björn Höcke, 4 Stunden lang interviewt. In der JF erzählt Benjamin Berndt, wie er damit ein riesiges Echo ausgelöst hat. Hohe Abtreibungszahlen, abgestrafte Erziehungsleistungen. 2025 wurden in Deutschland weniger Kinder geboren als 1946. Und die Politik schweigt dazu. Die JF analysiert die Zahlen. Neurosen der Erinnerung, ein Essay zum Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai. JF-Autor Thorsten Hinz spürt auf, warum Deutschland keine gemeinsame Erzählung findet. Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Junge Freiheit für alle, die es wissen wollen. Soweit diese Werbeansage und wir schauen jetzt auf die Themen unserer heutigen Sendung. Vor einigen Tagen gab es einen Bürgerdialog in Salzwedel in Sachsen-Anhalt. An dem nahm auch Bundeskanzler Friedrich Merz teil. Eine Moderatorin stellte ihm eine Frage und der CDU-Politiker antwortete. Das klang so.
Was ist eigentlich für die Bürgerinnen und Bürger besser geworden, seit Sie Kanzler sind?
Naja, also für eine Bilanz ist es zu früh.
Zu früh für eine Bilanz? Wir wollen trotzdem auf das erste Märzjahr schauen, und zwar gemeinsam mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Saskia Ludwig. In Polen gibt es erneut Streit um die Ernennung von Verfassungsrichtern. Darüber spreche ich mit der Journalistin Alexandra Rybinska. Und welche Macht hat die sudanesische Muslimbrüderschaft? Welche Rolle spielen die Islamisten im aktuellen Krieg? Das analysiert Osama Kaya Mohammed. Der Politologe lebt in Wien und hat sudanesische Wurzeln. Und in ihrem Kommentar blickt Christina Köhnen darauf, welche dramatischen Veränderungen auf Ungarn sehr wahrscheinlich zukommen werden, nachdem Viktor Orban abgewählt ist. Das sind unsere Themen heute bei Kontrafunk aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem Donnerstag. Seit einem Jahr ist Friedrich Merz deutscher Bundeskanzler. Der CDU-Politiker wollte große Reformen auf den Weg bringen. Die Stimmung im Land sollte schnell besser werden. Doch so richtig scheint der Reformturbo im Moment nicht zu zünden. Und die Stimmung im Land ist so tief, wie die Umfragewerte des Kanzlers sind. Was ist nach 12 Monaten von all den Reform- und Gute-Stimmung-Ankündigungen übrig geblieben? Großes Fragezeichen. Darüber spreche ich mit Saskia Ludwig. Die Brandenburgerin ist CDU-Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Guten Tag, Frau Ludwig.
Ja, guten Tag.
Blicken wir auf das erste Kanzlerjahr von Friedrich Merz. Er hatte in einem Bürgerdialog sinngemäß gesagt, kürzlich, es sei noch zu früh, um Bilanz zu ziehen. Wir machen das jetzt aber trotzdem mal, Frau Ludwig. Sie sind ja studierte Diplomkauffrau. Was würde in einer Bilanz stehen, die Sie für den Kanzler aufstellen?
Ja, das ist mal ein schöner Vergleich, aktiver und passiver. Ja, auf der aktiven Seite hat man natürlich eine Regierungsmehrheit, aber auf der Passivseite wird es halt immer weniger, was tatsächlich umgesetzt wird von dem, was man versprochen hat. Also ich bin vorgestern schon gefragt worden, ein ausreichend ist, glaube ich, noch geschmeichelt.
Arbeiten wir mal mit dem Wort Fehler. Das Wort wird ja in der Politik nicht so gern verwendet, wenn Politiker auf die eigenen Tätigkeiten schauen. Wo hat Friedrich Merz Fehler begangen, beziehungsweise was sind die größten Fehler?
Also es ist natürlich immer einfach, über andere zu reden, gerade wenn es um Fehler geht. Wir haben eine schwierige Fehlerkultur bei uns in Deutschland, das muss man dazu sagen. Diese Alternativlosigkeit, die ja Angela Merkel geprägt hatte, wir alle haben gehofft, dass diese vorbei ist nach Angela Merkel. und dass mit Friedrich Merz einfach Pragmatismus einkehrt. Wir haben aber wieder diese Alternativlosigkeit und zwar hinsichtlich des Koalitionspartners. Und das macht natürlich dann auch was mit einem kleineren Koalitionspartner, der gut aufmuskeln kann. Und ich glaube, das ist das eigentliche Kernproblem.
Bei welchen Entscheidungen würden Sie sagen, hat sich der Kanzler vom Koalitionspartner SPD zu sehr treiben oder beeinflussen lassen?
Also erstmal geht es ja darum, dass Strukturreformen angekündigt wurden, die wir bis heute nicht haben. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, ich glaube, das ist der Grundkonstruktionsfehler, die Billionen Schulden, die aufgenommen wurden mit dem Versprechen, danach Strukturreformen umzusetzen. Und das ist natürlich eine immanente Geschichte, dass wenn das Geld da ist, der Druck raus ist und die SPD ihr Klientel befriedigen möchte, was natürlich betroffen wäre bei Strukturreformen, dass sie sich dann da schwer tun. Und ich glaube, das ist so das Kernproblem.
Sie haben es angesprochen, die SPD. Man hat manchmal den Eindruck, dass die beiden, ich sag mal, Spitzensozialdemokraten Lars Klingbeil, der ist ja der Finanzminister, und Bärbel Baas, sie ist die Arbeitsministerin, dass sie dem Kanzler gelegentlich so ein bisschen in die Parade fahren und Friedrich Merz versucht dann, diese Seitenhiebe, sage ich mal, wegzumoderieren. Täuscht der Eindruck?
Also Sie haben es ganz richtig dargestellt und das macht der Kanzler ja auch richtig, darauf nicht in der Öffentlichkeit explizit einzugehen. Und es ist auch sein Job zu moderieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, der CDU immer wieder deutlich zu machen, wir müssen uns zusammenreißen, wenn man einen Koalitionspartner hat, der dermaßen tief in dieses Vokabular greift, wie zum Beispiel Bärbel Baas oder auch der Juso-Chef. Frau Baas redet von menschenverachtend, wenn wir über Strukturreform reden. Die Bundeswirtschaftsministerin wird als Hyäne der Erdölindustrie bezeichnet, wenn sie versucht, dieses völlig aus den Fugen geratene Energiesystem wieder einigermaßen in die Waage zu bringen. Das macht es natürlich schwierig und es gibt Signale auch in die CDU herein, dass wir diejenigen sind, die dort immer nachgeben müssen und die Guten sind. Und da ist jetzt so ein Punkt erreicht, wo es mit Wegmoderieren eben nicht mehr funktioniert.
Koalitionsklima, das Wort haben Sie gerade erwähnt. Also das klingt jetzt nicht so positiv.
Also eine Koalition ist ja im Zweifel wie eine Ehe. Da gibt's nicht nur immer gute Tage, ja, da gibt's auch schlechte Tage. Da muss man gucken, wie man damit umgeht. Und so eine Koalition ist keine Liebesheirat. Also insofern sehe ich das grundsätzlich nicht als Problem. Die Frage ist nur, ob man kompromissfähig ist. Und es kann nicht sein, dass immer nur die CDU kompromissfähig ist.
Gibt es denn auch Positives vom ersten Kanzlerjahr zu berichten?
Also ich denke schon, dass die Wahrnehmung im Ausland die erste Zeit eine deutlich bessere war, dass Deutschland auch wieder proaktiv Außenpolitik gestalten möchte. Da macht Kanzler Merz natürlich eine ganz andere Figur als sein Vorgänger. Ich denke, das ist wirklich auf der Habenseite. Innenpolitisch ist leider noch nicht allzu viel passiert.
Sie hatten sich ja vor der Bundestagswahl 2025, wenn ich mich recht erinnere, für eine Koalition zwischen CDU und AfD ausgesprochen. Warum hält Friedrich Merz so eisern an der Brandmauer fest? Es gäbe ja inhaltlich zumindest durchaus Schnittstellen mit der AfD.
Also für eine Koalition hatte ich mich nicht ausgesprochen. Ich habe klar und deutlich gesagt, wenn das Land Mitte-Rechts wählt, muss sie auch eine Mitte-Rechts-Politik bekommen. Das ist nicht zwingend mit einer Koalition einhergehend, aber ja, auch das wäre langfristig ein Denkkonstrukt. Die Koalition so einzugehen, ist grundsätzlich erstmal nicht falsch. Das Problem ist, die als alternativlos hinzustellen. Und eine Alternativlosigkeit darf es in der deutschen Demokratie eben nicht geben, weil die Auswirkungen dessen sehen wir. Die Prozente bei der AfD steigen, bei der CDU sinken. Und man blockiert sich gegenseitig immer mehr, weil man sich in Gräben begibt, hauptsächlich eben auch die linke Seite, die sich im Kultur- und Klassenkampf wägt. Und das ist das eigentliche Problem, dieser Ausgleich, der stattfinden muss in einer Demokratie, der findet eben nicht mehr statt.
Ein Thema, das, wenn man jetzt mal von einer konservativen Mehrheit spricht im Bundestag, was sofort angegangen werden könnte, wären ja zum Beispiel die riesigen Windkraftanlagen, die überall in Deutschland errichtet werden im Moment. Und die ja bei großen Teilen der Bevölkerung hoch umstritten sind, das muss man ja mal sagen. Und Sie sind ja Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Würde sich die CDU ohne die SPD in einer Minderheitsregierung anders aufstellen, auch beim Thema Energiewende und Windkraft?
Also ich denke, das, was die Bundeswirtschaftsministerin dort gerade macht, ist sehr, sehr klug. Das heißt nicht, dass man Windkraft per se verbieten muss, aber wir müssen einfach marktwirtschaftliche Instrumente wieder wirken lassen, dass auch nur die produzierte und vor allen Dingen auch abgenommene Energie bezahlt wird und nicht dieses sogenannte Redispatch, wenn zu viel Strom da ist, die Windkraftbetreiber trotzdem ihr Geld bekommen. Und durch marktwirtschaftliche Mechanismen wird sich dieses Thema ein Stück weit selbst erledigen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
Christian von Stetten, Ihr Fraktionskollege, und er ist ja auch Chef des Parlamentskreises Mittelstand in der Union, der erwartet ein vorzeitiges Aus der schwarz-roten Regierung. Die halte, Zitat, keine 4 Jahre, ganz sicher nicht. Hat er recht? Wie sehen Sie das?
Naja, also diese Regierung arbeitet ja auch nur noch 3 Jahre bis 29. Insofern ist das mit den 4 Jahren schon ganz interessant. Aber das, was er inhaltlich rübergebracht hat, das schwebt ja auch bei der Bevölkerung rum. Wenn man sich da die Umfragen anguckt, wie viel prozentual damit rechnen, dass diese Regierung nicht bis zum Ende hält, ist es sehr wahrscheinlich. Es wird sich dieses Jahr zeigen, ob die SPD tatsächlich noch die Kurve bekommt. Meine Vermutung ist es nicht, weil das linke Lager sich zu sehr durchgesetzt hat bei der SPD. Und dann muss man schauen, wie es mit dem Haushalt aussehen wird dieses Jahr. Und das wird im Prinzip der Kasus Knaxus.
Der Kanzler hat ja Spekulationen über ein vorzeitiges Ende der Koalition mit der SPD auch zurückgewiesen kürzlich. Und er hat ja auch gesagt, dass eine Minderheitsregierung für ihn nicht in Frage käme. Was glauben Sie, Frau Ludwig, könnte sich eine CDU-Minderheitsregierung lohnen?
Also ich denke, in der Situation, in der sich unser Land befindet, wäre es eine Art Befreiungsschlag tatsächlich. Ich halte die CDU für stark genug und auch für pragmatisch genug, in einer Minderheitsregierung tatsächlich auch die Dinge umzusetzen, die für unser Land dringend notwendig ist, angefangen von der Migrationspolitik über die Wirtschaftspolitik bis zur Frage der NGOs und der Finanzierung. Und damit werden ein paar Blockaden gelöst. Ob eine Minderheitsregierung tatsächlich 3 Jahre durchtragen würde, wage auch ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, es würde einige Blockaden tatsächlich lösen.
Was sind denn aus Ihrer Perspektive im Moment die größten Baustellen? Ich sage mal Innenpolitik, Außenpolitik. Was müsste am dringendsten sofort gelöst und angegangen werden?
Also am dringendsten die Energiepolitik, weil die entscheidend ist für die Kostenstruktur unserer Unternehmen. Wir sehen, dass viele Unternehmen, die sich's leisten können, ins Ausland gehen, abwandern. Kleinere Unternehmen, die sich's nicht leisten können, gehen entweder in Insolvenz oder bauen massiv ab wegen der hohen Energiekosten. Wir brauchen eine Steuerreform. Wir haben ein ganz tolles Konzept vorgelegt bekommen von 2 jungen Abgeordneten aus der CDU, was tatsächlich Entlastung für alle bringt, auf der anderen Seite aber Subventionsabbau als Gegenfinanzierung vorschlägt. Das ist ein hervorragendes Konzept. Und wir brauchen tatsächlich nicht nur eine Überprüfung, sondern einen Entzug von Finanzen bei dieser Art von NGOs, die wir mittlerweile in Deutschland haben. Das sind 3 Punkte, die in verschiedene Bereiche reinwirken würden, wirtschaftlich, gesellschaftlich, aber auch politisch.
Thema NGO-Finanzierung, das ist ja mit der SPD im Grunde gar nicht zu machen, dort die Axt anzulegen.
Da haben Sie recht.
Wir sprachen schon von Umfragewerten. Die Koalition hat keine guten Umfragewerte. Liegt das an der Person des Kanzlers oder woran liegt das?
Ich glaube, es ist extrem schwierig, das an einer Person festmachen zu wollen. Dass wir in einer schwierigen Phase sind weltweit, ich glaube, das ist unbestritten. Dass die Koalition zu einem Zeitpunkt angefangen hat zu arbeiten, wo es schon wirtschaftlich extrem schwierig war, das wissen wir. Und wir haben Fehler der Vergangenheit auf dem Tisch, wie die Migrationspolitik. Alles nicht einfach. Nun haben wir Reformen versprochen, die bis jetzt ausgeblieben sind. Und die Menschen merken keine Verbesserungen, sondern eher Verschlechterungen täglich. Und die Stimmung sinkt natürlich immer weiter, auch durch den Druck, der gemacht wird beim Thema Meinungsfreiheit. Das wird immer wieder vergessen, dass das auch was mit den Menschen macht, wenn sie nicht mehr offen über die Probleme reden dürfen oder das Gefühl haben, dass sie dafür sanktioniert werden. Ich glaube, das wird politisch in Berlin gerade ein Stück weit übersehen, dass das viel mit Stimmung zu tun hat. Auch da müssen wir unbedingt ran und da sehe ich den Willen gerade aktuell nicht.
Aber merken Sie einen Stimmungsumschwung in der Fraktion und in der Partei, dass man sagt, so geht's ja überhaupt gar nicht weiter. Es muss irgendwas anderes passieren jetzt, aber auf keinen Fall mehr Koalition mit der SPD.
Also ob das tatsächlich schon so weit ist, Das kann ich nicht beantworten. Die CDU-Basis tickt anders, also im Osten sowieso schon sehr lange. Aber ich habe auch das Gefühl, und viele melden sich dort auch, dass auch im Westen Deutschlands die Stimmung an der Basis langsam kippt. Und das nimmt natürlich auch die Fraktion auf. Also der Unmut ist spürbar. Er ist zu merken. Die Hoffnung ist noch nicht am Ende, dass die SPD tatsächlich noch die Kurve bekommt. Schauen wir mal.
Frau Ludwig, noch eine kurze Frage am Ende. Welche Note würden Sie dem ersten Kanzlerjahr geben? Nehmen wir mal die Skala von 1 bis 5.
Also ein ausreichend, wie ich es am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt habe. Der Wille ist da. Es sind auch gute Konzepte seitens der CDU auf dem Tisch. Es fehlt an der Umsetzung.
Ein Jahr ist Friedrich Merz deutscher Bundeskanzler. Über seine Bilanz sprach ich mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Saskia Ludwig. Frau Ludwig, vielen Dank für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen.
Jetzt schauen wir nach Polen. Dort gibt es offenbar Zoff zwischen Ministerpräsident Donald Tusk, der mit der liberalen Bürgerplattform regiert, und dem nationalkonservativen Präsident Karol Nawrocki. Er ist seit 2025 im Amt. Es geht wieder mal um die Justiz, Verfassung und Ernennung von Verfassungsrichtern. Weder nationalkonservative noch liberale Kräfte wollen oder können das Kriegsbeil begraben, so scheint es. Warum nicht? Was ist da los? Darüber spreche ich mit der Journalistin Alexandra Rybinska. Guten Tag.
Guten Tag.
Schauen wir erst einmal auf den aktuellen Streit, der wohl kürzlich im Parlament stattgefunden hat. Da ging es um die Ernennung von Verfassungsrichtern. Was genau passierte da?
Also, einigen Verfassungsrichtern ist die Amtszeit zu Ende gegangen. 6 Verfassungsrichtern, um konkreter zu sein. Und die Bürgerkoalition, die heißt jetzt Bürgerkoalition, die haben sich umbenannt, die hat 1,5 Jahre lang es versäumt, obwohl sie wusste, dass diesen Verfassungsrichtern die Amtszeit zu Ende geht, da neue zu nominieren. Und ganz plötzlich hat sie dann gemerkt, es ist jetzt Zeit, und dann hat sie 6 Personen vorgeschlagen. Diesen Kandidaturen hat das Parlament zugestimmt und es brauchte nur noch der Einwilligung des Präsidenten. So, und der Präsident hatte dort Einwände. 2 dieser Verfassungsrichter hat er vereidigt, denn die Verfassung sagt, dass diese Richter vereidigt werden müssen gegenüber dem Präsidenten. Und 2 hat er vereidigt und bei 4 hatte er Einwände, und die Verfassung und auch die Gesetze entsprechenden, die setzen also keinen Zeitrahmen fest, in dem der Präsident diese Entscheidung treffen muss, in dem er sie vereidigen muss, sondern er hat eigentlich so viel Zeit, wie er sich nehmen will. Und das machte die Regierungskoalition wütend, die nun darauf gepocht hat, er solle sofort diese Richter vereidigen. Und dann hat die Bürgerkoalition eine Vereidigung inszeniert, dieser Richter, aller 6 übrigens, und haben im Saal des Parlaments diese Richter vereidigt vor einem Notar, den sie angestellt haben zu diesem Zwecke. Und dieser Notar hat einen Protokoll geschrieben und nach Meinung der Regierungskoalition sind diese Richter vereidigt. Natürlich war der Präsident nicht anwesend und dementsprechend ist das nicht mit Recht, Gesetz und Verfassung vereinbar. Und diese Richter sind also laut dem Präsidenten nicht vereidigt.
Man hat den Eindruck, dass es in Polen seit Jahren darum geht, wer die Verfassungsrichter wie wählen darf. Warum ist das so ein Politikum, hat man so den Eindruck?
Also erstmal Andrzej Duda hat die Präsidentenwahlen gewonnen, ein Kandidat der Richtung Gerechtigkeit. Und es war absehbar für die Bürger, damals noch Bürgerplattform, dass sie die Wahlen wahrscheinlich verliert. Und sie wollte sich absichern und hat zusätzliche Richter vereidigt, noch unter dem vorherigen Präsidenten. Und das hat natürlich, Herr Bronisław Komorowski, das hat natürlich dazu geführt, dass diese Richter von der neuen Regierung, tatsächlich die Rechtung Gerci hat dann die Wahlen gewonnen, sind von der neuen Regierung nicht anerkannt worden. Sondern das ist betrachtet worden von der PiS als ein Versuch, das Verfassungsgericht zu übernehmen durch die Bürgerplattform und dann Gesetzesvorlagen sozusagen zu blockieren. Was hat die PiS gemacht, als sie an die Macht gekommen ist? Sie hat ihre eigenen Richter ernannt. Da fing der Streit an, in den sich danach auch Brüssel eingemischt hat. Und so ging das dann die nächsten Jahre weiter bis heute. Und jetzt kommt dazu noch die Tatsache, dass die jetzige Regierung ganz einfach die Verfassung ignoriert. Wir haben also wirklich in vielen Bereichen so eine Situation, dass die Bürgerkoalition der Meinung ist, der Präsident ist ja seit Jahren eher konservativ, das heißt, er ist immer aus dem Lager der PiS. Und das gefällt denen nicht und sie versuchen auf alle möglichen Arten und Weisen den Präsidenten zu umgehen. Also sie sagen auch immer wieder in öffentlichen Auftritten, der Präsident sei überflüssig, man brauche ihn nicht, er störe nur. Und das führt natürlich dazu, dass die Verfassung auch ausgehöhlt worden ist.
Es gibt noch eine weitere Baustelle. Vielleicht können Sie die auch mal erklären. Sie haben es ja schon erwähnt, Präsident Karol Nawrocki gehört dem nationalkonservativen Lager an, also der ehemaligen Regierungspartei PiS. Und vor einigen Monaten hat er mit seinem Veto ein Gesetz der Tusk-Regierung gestoppt. Da ging es angeblich um die Unabhängigkeit des Nationalen Justizrats, der wiederhergestellt werden sollte. Was hat es damit auf sich?
Also der sollte nicht wiederhergestellt werden, sondern es geht darum, letztendlich, wer diesen Nationalen Justizrat oder Richterrat übernimmt. Und die Reformen, die die Rechtung Gerechtigkeit da durchgeführt hat, waren ziemlich weitlaufend. Das heißt, erst einmal keine Korruption mehr. Vorher war es so, dass die Richter, die in diesem Rat waren, einfach andere Richter hinzukooptiert haben in diesen Richterrat, ohne irgendeine Kontrollinstanz von außen. Und das hat dazu geführt, dass sehr oft in diesem Justizrat die Cousins, der Kollege von sonst wo, das heißt, es war praktisch unmöglich für nicht vernetzte Richter, überhaupt in diesen Rat zu kommen. Letztendlich ist es eine Frage dessen, wer diesen Rat dominiert. Und das ist ein politischer Kampf. Unsere Richter sind hier sehr politisiert. Wir haben etliche Richterverbände, die sich entweder auf der einen oder auf der anderen Seite des politischen Spektrums direkt positionieren und die das auch alle wissen lassen. Das heißt also, zu Weihnachten hat der eine Richterrat sich da so Weihnachtsbäume hingestellt und auf diesem Weihnachtsschmuck stand dann drauf, dass sie die Bürgerplattform unterstützen. Dementsprechend geht es hier eigentlich wirklich darum, diesen Richterrat zu übernehmen. Und das hat der Präsident natürlich gestoppt, der übrigens nicht Mitglied der Rechtung Gerechtigkeit war. Der war nie Mitglied der PiS. Und der Streit wird sicherlich weiter dauern. Ich glaube, das ist noch lange nicht das Ende.
Welche Macht hat eigentlich dieser Nationale Justizrat?
Ja, also der Nationale Justizrat ist wichtig, weil er nun mal mitwirkt bei der Besetzung von Richterposten. Aber ich glaube, dass der Streit darüber weit über die Wichtigkeit dieses Justizrates hinausgeht. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um den Justizrat selber, als darum, dem politischen Gegner nicht einen Millimeter beizugeben, ganz egal in welcher Frage.
Und dieser ganze Streit um die Justiz oder die Richtung der Justiz in Polen, der geht ja schon seit Jahren. Wenn ich mich recht erinnere, hatte der Europäische Gerichtshof, der EuGH, entschieden, dass Polen seine Justiz reformieren soll. Das war 2021. Und weil die damalige PiS-Regierung sich weigerte, das umzusetzen, brummte der EuGH eine Strafzahlung von täglich, glaube ich, 1 Million Euro auf. Da ist ja inzwischen ein schönes Sümmchen zusammengekommen. Ich habe es mal grob überschlagen, das sind fast 1,5 Milliarden Euro. Hat Warschau jetzt schon an Brüssel gezahlt oder muss überhaupt gezahlt werden oder wie ist das?
Wäre jetzt die Rechtung Gerechtigkeit an der Macht, müsste sie zahlen. Das ist meine Antwort. Ist sie aber nicht. Es regiert Donald Tusk und der muss nicht zahlen. Fragen Sie die Europäische Union, warum das so ist. Das Gleiche gilt, was die Justizreform anbetrifft, was den Wiederaufbaufonds nach Covid. Der ist ja eingefroren worden, als die Recht und Gerechtigkeit noch regiert hat. Und es sollten Änderungen im Justizwesen durchgeführt werden und dann wäre das Geld geflossen. Diese Änderung hat teilweise die Peace tatsächlich zum Ende ihrer Regierungszeit durchgeführt und dann nichts mehr. Das Geld war weiterhin eingefroren. Dann kam Donald Tusk, hat seine Regierung aufgebaut und sehr kurze Zeit danach ist das Geld geflossen am Wiederaufbaufonds. Welche Änderungen von denen, die Brüssel verlangt hat, hat die Regierung Donald Tusk durchgeführt? Gar keine. Null. Alles das, was aktuell Brüssel vorliegt, ist das, was die PiS gemacht hat. Die Bürger in Polen, die Anhänger der Recht und Gerechtigkeit sind, die schließen daraus, dass es nicht darum ging, tatsächlich das Justizwesen zu reformieren, dass es der Europäischen Union nicht um den Rechtsstaat ging, sondern darum, dass sich die Regierung ändert. Der Wiederaufbaufonds nach Polen geflossen. Wofür der dann ausgegeben wurde, das war auch wieder ein Skandal in Polen, weil einige mit der Bürgerplattform eng verbundene Personen aus verschiedenen Branchen der Wirtschaft, aber auch etliche Abgeordnete der Bürgerplattform haben sich zum Beispiel neue Yachten mit diesem Geld finanziert. Es ist auch Geld an einen Swingerclub geflossen und etliche lustige Sachen. Dafür ist der Wiederaufbaufonds draufgegangen.
Gibt es Informationen darüber, wer sich da eine Yacht gekauft hat und wer im Swingerclub war?
Also Swingerclub, das weiß ich nicht. Was jetzt Abgeordnete anbetrifft, haben wir den Abgeordneten der Bürgerplattform Artur Wonski, dessen Ehefrau auch ein Hotel hat mit Restaurants und Konferenzsälen und die hat über 1 Million Zloty bekommen für dieses Hotel. Also sie haben beide sich eine Yacht gekauft. Aber es gab auch einige Unternehmer, die mit der Bürgerplattform wirklich eng verbunden sind. Die haben sich mehrere Yachten gekauft, nicht nur eine. Artur Wonski, das ist der reichste, vermögendste Abgeordnete im polnischen Parlament. Und dann hat er dann noch gleich was von der Europäischen Union bekommen.
Weiß man, wie viel er bekommen hat von der EU?
Ein paar Millionen. Sicherlich.
Die Tusk-Regierung und Präsident Nawrocki scheinen ja tatsächlich nicht die besten Freunde zu sein. Gibt es im politischen Alltag zumindest eine sachliche Kommunikation zwischen beiden Seiten oder nicht?
Gibt es nicht. Ja, man muss es so kurz zusammenfassen. Gibt es nicht. Die Kommunikation verläuft über Auftritte im Fernsehen. Also der Präsident sagt was, dann kommt Donald Tusk und macht seine eigene Pressekonferenz und antwortet darauf. Oder sie findet in den sozialen Medien statt. Meistens sind das ziemlich böswillige Tweets und das ist eigentlich alles. Also ich weiß, dass Donald Tusk beim Präsidenten war, ich glaube 2-mal bislang. Und die Gespräche sind offensichtlich nicht sehr gut verlaufen. Donald Tusk bemüht sich sehr, den Präsidenten vorzustellen als jemand, der unwichtig ist, der nicht zählt, den man nicht braucht, der überflüssig ist. Und er betont ständig, der Präsident macht die wunderbare Politik der Regierungskoalition kaputt. Ich glaube, es gibt einen politischen Willen auf Seiten der Regierung, den Präsidenten nicht anzuerkennen. Bloß in unserer Verfassung hat der Präsident sehr breite Kompetenzen. Er wird auch in direkten Wahlen gewählt. Ich glaube, man hat sehr große Schwierigkeiten auf Seiten der Regierungskoalition, das zu akzeptieren. Das gilt natürlich auch für die internationale Politik. Karol Nawrocki hat sehr gute Beziehungen mit den USA, mit Donald Trump. Und jetzt gab es auch Streit, weil Donald Trump hat ja angekündigt, er würde diese 5000 Soldaten aus Deutschland zurückziehen. Und er überlege sich, wo er sie hinschicken will. Und Donald Tusk hat gleich gesagt, wir wollen die nicht.
Abschließend eine Frage zum Thema Ungarn. Dort wurde ja der konservative Politiker Viktor Orban als Ministerpräsident abgewählt. In Polen, die rechtsnationale Partei Recht und Gerechtigkeit, die will ja auch wieder an die Macht zurück, also will in die Regierung. Und es finden ja im Jahr 2027 Parlamentswahlen statt. Hat das eine Wirkung auf die polnische Situation, was in Ungarn gerade passiert ist?
Nein, ganz ehrlich gesagt, hat keinerlei Wirkung. Zwar hat US-Präsident Nawrocki nach Ungarn gereist während des Wahlkampfes und hat Viktor Orban auf der letzten Geraden unterstützt. Es gab Streit hier im rechtskonservativen Lager, ob das eine gute Idee war, ob er das hätte tun sollen. Ich glaube, er wollte genauso wie J.D. Vance signalisieren, dass Orban nicht isoliert ist und wollte ihm irgendwie helfen. Letztendlich ist Ungarn ein kleines Land am Rande Europas. Es ist auch etwas, was die Fidesz-Politiker mir immer wieder gesagt haben. Und das wird keinen großen Einfluss haben, weder auf den Wahlkampf hier in Polen, noch auf die polnische Politik insgesamt. Was die Politik gegenüber Russland anbetrifft, Orbáns, da war die Recht und Gerechtigkeit sowieso mit ihm uneins. Damit war hier in Polen niemand einverstanden, ganz egal, ob er mehr links ist oder mehr rechts. Ich glaube, hier in Polen ist ein Konsens, was Russland anbetrifft. Also der einzige Konsens, den wir haben, ist, dass wir Russland als Bedrohung empfinden. Und ich denke mir, das wird nicht sehr viel ändern. Das ist ein Problem für Orban, aber es ist nicht unbedingt ein Problem für uns. Wir sind wesentlich größer als Ungarn, wichtiger in der Europäischen Union. Und ich glaube nicht, dass das irgendeinen Einfluss auf irgendetwas haben wird.
Streit in Polen zwischen Ministerpräsident Donald Tusk und Präsident Karol Nawrocki. Es geht und ging wieder einmal um die Justizreform oder die versuchte Justizreform. Darüber sprach ich mit der Journalistin Alexandra Rybinska. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir blicken jetzt nach Afrika, genauer gesagt in den Sudan. Über den hören wir ja in den Nachrichten hauptsächlich im Zusammenhang mit Krieg, Flucht, Hunger und Vertreibung. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF spricht von einer vergessenen Krise und warnt, mehr als 3 Millionen Kinder seien mangelernährt. Flächenmäßig ist der Sudan der drittgrößte afrikanische Staat. Seit Jahren jagt aber ein Militärputsch den anderen. Die Hauptstadt Khartoum ist weitgehend zerstört und entvölkert. Was ist im Sudan los? Wer zieht die Fäden der Macht? Gibt es überhaupt eine Perspektive? Darüber spreche ich mit Osama Kaya Mohamed. Er ist Politologe, lebt und arbeitet in Wien, hat sudanesische Wurzeln und ist Mitglied der sudanesisch-österreichischen Gesellschaft. Guten Tag, Herr Mohamed.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Ist der Sudan ein Failed State, ein gescheiterter Staat?
Es ist tatsächlich so, dass es in diese Richtung gehen würde, aber aktuell sind die Entwicklungen tatsächlich so, dass wieder eine gewisse Ruhe eingekehrt ist, vor allem in die Hauptstadt Khartoum. Menschen ziehen wieder zurück in die Hauptstadt. Es ist nach wie vor eine krisenhafte Region. Das sind auf jeden Fall die Nachfolgekonsequenzen der letzten Revolution aus 2019. Aus dieser Konsequenz sozusagen der Revolution ist der Krieg ausgebrochen.
Vielleicht nochmal vorher, was funktioniert denn überhaupt noch im Sudan im Moment? Gibt es Verwaltung, Schule, Krankenhäuser? Wie muss man sich das vorstellen?
Es wird versucht, dass diese Institutionen, dass die Strukturen wieder intakt kommen. Die aktuelle Regierung, die mit dem Premierminister Kamel Idris auch angeführt wird, arbeitet daran. Also ich vermute, dass auch in Zukunft aufgrund von ökologischen Herausforderungen, vor allem auch in dieser Region rund um den Nil, es durchaus schwierig sein wird, da eine grundlegende Stabilität durchzuhalten. Auch aufgrund von globaler Wasserknappheit, diese Länder dann eine gewisse Stabilität auch beibehalten können.
Stichwort Stabilität, darauf kommen wir gleich noch. Nochmal vielleicht für den Außenstehenden zum Verständnis. Es hat ja in den vergangenen Jahren, muss man sagen, Kämpfe gegeben. Wer hat eigentlich gegen wen gekämpft und warum?
2019 ist eine Revolution ausgebrochen. Der langjährige Militärdiktator Omar al-Bashir, der das Land 30 Jahre militärisch angeführt hatte, wurde dann abgesetzt aufgrund des erhöhten Drucks der Bevölkerung. Aufgrund erhöhter Brotpreise, also ähnlich wie der arabische Frühling 2011, waren das ähnliche Gründe sozusagen, warum die Bevölkerung dann nicht mehr konnte und die Regierung hier abgesetzt hatte. Darauf folgend hat das Militär sozusagen bis 2023 angekündigt gehabt, eine Übergangsregierung zu bestimmen. Es gab anfangs einen Repräsentanten der Zivilbevölkerung, genannt Abdallah Hamdok, der ist ein UN-Ökonom, wurde dann aber tatsächlich vom Militär wieder unter Hausarrest gesetzt 2021. Und die RSF, die im Rahmen dieser ganzen Pläne bis 2023 in das Militär einverleibt hätte werden sollen, wollte das eben nicht, ihre Macht verlieren. Und 2023, dann im April, ist dann tatsächlich der Krieg ausgebrochen zwischen der RSF, der Rapid Support Forces, die als Miliz der ehemaligen islamistischen militärischen Diktatur vor allem im Westen operiert hatte, gegen das Militär vorgegangen.
Eine der mächtigsten Organisationen, die im Sudan seit Jahrzehnten die Fäden zieht, ist ja die Muslimbrüderschaft. Und wenn man mal nachschaut, wer in der Vergangenheit im Sudan so zu Gast war, zu Gast in Anführungsstrichen, dann liest sich das schon wie so eine Art, ich sag mal, Terroristen-Hu-Hu. Da war die Hamas zu Gast, dann der palästinensische islamische Dschihad, Al-Qaida, die afghanischen Islamisten, aber auch Militante aus Algerien, Pakistan und so weiter. Will die Muslimbrüderschaft wieder zurück an die Macht im Sudan?
Das ist der Knackpunkt. Also das ist das Grundproblem, das den Sudan erheblich geschadet hatte, eben unter der letzten Regierung der islamistischen Militärdiktatur. Ich kann Ihnen das so dezidiert nicht beantworten. Ich glaube nicht, dass jetzt ein Gottesstaat oder ein Kalifat oder eine Theokratie im Sinne des Irans oder ein islamistischer Nationalstaat angestrebt wird. Also das, was man offiziell hört aus Reihen der Regierung eben mit Kamil Idris, der Ton ist ein anderer. Also es ist nicht wirklich ein konfessioneller Ton, zumal viele Leute eben aufgrund der Revolution und der Ereignisse jetzt ein bisschen aufmerksamer sind. Aber de facto ist es so, dass leider in den Strukturen des Militärs viele Kräfte der Muslimbruder noch mit involviert sind. Das macht natürlich eine gewisse progressive Entwicklung. Wir wissen eben nicht genau, was konkret die Ziele der Muslimbruder, der sudanesischen Prägung im Sudan, weil es eben auch eine eigene Prägung ist. Die Muslimbruderschaft ist jetzt nicht unbedingt zu vergleichen mit der Hamas oder mit der ägyptischen Muslimbruderschaft, wie sich das entwickeln wird.
Der Sudan grenzt ja an das Rote Meer und gegenüber sind ja die Golfstaaten bekanntermaßen. Weiter oben ist Israel. Und US-Präsident Trump, der hatte ja im März die sudanesische Muslimbruderschaft zur Terrorgruppe erklärt. Was würde es denn bedeuten für die Stabilität in der Region, wenn der Sudan wieder zum zentralen Knotenpunkt werden würde für islamistische Netzwerke?
Die Aussage Trumps im März dezidiert hat dazu verholfen, dass die Muslimbruderschaft in ihrer politischen Funktion nach außen noch etwas vorsichtiger agiert. Ich glaube, das hat viele Leute auch abgeschreckt, auch seitens der Zivilbevölkerung, die eine gewisse Nähe zu der Muslimbruderschaft haben. Aber der Konflikt im Sudan ist ja eigentlich ein multidimensionaler Konflikt. Es sind ja auch Interessen der Golfstaaten vorhanden, die hier ihre Interessen rund das Rote Meer auch sichern wollen. Manche sprechen auch von einem Stellvertreterkrieg im Sudan zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emirate, wo Saudi-Arabien das Militär unterstützt, die SAF, also das offizielle sudanesische Militär, und die Vereinigten Arabischen Emirate, die RSF. Jetzt mit den aktuellsten Ereignissen, dem Krieg der US-Amerikaner und Israels gegen den Iran, ist die Dynamik natürlich auch eine andere. Aufgrund dessen konnte das Militär sich stärker durchsetzen im Land, im Sudan, da die RSF keine durchgehende Unterstützung, wie es bis dato gelaufen ist. Man kann den Sudan auch nicht ohne Ägypten mitdenken. Hier spielen natürlich auch ägyptische Interessen eine Rolle. Meine Einschätzung ist, dass es so schnell nicht zu einer flächendeckenden, friedlichen Konstellation kommen wird. Also ich glaube schon, dass diese Region auch in Zukunft von Krisen betroffen sein wird.
Welche Rolle spielte der Iran im Sudan in den vergangenen Jahren? Angeblich hatte ja Teheran technisches Fachwissen, militärische Ausrüstung und auch Ausbilder der islamischen Revolutionsgarden zur Verfügung gestellt, um sudanesische Milizen auszubilden. Haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse?
Ja, definitiv. Der Sudan und auch der Iran, interessanterweise, war in gewisser Hinsicht auch Verbündete. Für viele Kräfte der Muslimbruderschaft war der Iran schon in gewisser Hinsicht ein Vorbild, vor allem nach der Revolution 1979 im Iran, als die Theokratie dann sozusagen ausgerufen wurde, die Velayat al-Faqih, der Gottesstaat im Iran, träumten sich viele fundamentalistische Kräfte im Mittleren Osten oder auch in der MENA-Region im Norden Afrikas, im Nordosten Afrikas, eine ähnliche Konstellation zu erzielen. Auf jeden Fall gab es einen regen intellektuellen Austausch zwischen sudanesischen islamischen Denkern sozusagen und iranischen islamischen Denkern, die maßgeblich für die Gestaltung des iranischen Systems dann auch verantwortlich waren. Das hat bis aktuell, auch was Drohnen anging und Waffensysteme, dann nicht aufgehört. Es gab weiterhin hier einen Austausch. Viele iranische Kräfte waren auch rund um das Rote Meer aktiv. Und der Sudan produziert tatsächlich aber auch seine eigenen Waffen. Und der Sudan hat auch in einem gewissen Rahmen den Iran auch unterstützt mit Waffen. Also hier gab es auf beiden Seiten eine Unterstützung. Und was die aktuellsten Ereignisse waren, die aktuellsten Meldungen auch aus Seiten der Muslimbruder aus dem Sudan, war, dass hier eine gewisse Bereitschaft auch bekundet wurde, den Iran auch kämpferisch zu unterstützen. Also ja, da gibt es eine lange Tradition seit den 70ern aufgrund des ehemaligen ideologischen Vaters der sudanesischen Prägung der Muslimbruderschaft, Hassan al-Turabi, der seit seiner Studienzeit in Europa hier auch Kontakte geknüpft hatte mit iranischen Denkern, die auch in Europa studiert hatten. Also da gab es ein Netzwerk, das eine lange Tradition hatte auf jeden Fall.
Sie kümmern sich ja darum, über den Konflikt im Sudan aufzuklären. Was glauben Sie, warum passiert seitens der internationalen Gemeinschaft so gut wie überhaupt nichts, also so scheint es zumindest von außen, um die Lage zu entschärfen oder zwischen den Kriegsparteien zumindest zu vermitteln? Was könnte der Grund sein?
Ich glaube, in erster Linie, da der Krieg ja 2023 auch ausgebrochen ist, wenn wir von internationalen Kräften reden, gehen wir davon aus, dass hier die westlichen Staaten sozusagen, die großen Industriestaaten gemeint sind. Diese Nationen waren stark abgelenkt, natürlich auch durch den Krieg in der Ukraine. Dann ist 2023 auch der Gaza-Konflikt ausgebrochen. Ich glaube, der Sudan ist im Lichte dieser Konflikte auch ein bisschen untergegangen. Andere Stimmen würden böse behaupten, dass es hier um rassistische Vorbehalte geht. Davon bin ich kein Fan, dieses Argument zu tätigen, weil ich glaube, hier geht es um realpolitische, geopolitische Konstellationen, um Interessen, die entweder bekundet werden oder um eine gewisse Situation, die im eigenen Ermessen gerade bekräftigt wird oder auch vergessen wird. Also ich glaube, da geht es nicht darum, den Sudan beabsichtigt zu vergessen. Also wir merken ja, dass es spätestens seit Ende letzten Jahres hier auch ein gewisses Interesse da ist, den Sudan auch zu thematisieren. Ich bin nicht mehr der Auffassung, dass der Sudan sozusagen als vergessener Krieg betitelt werden kann.
Schauen wir doch mal auf die Region Darfur. Die ist ja doch ab und zu mal in den Nachrichten. Darfur im Westsudan. Dort herrschte eine extreme Hungersnot. Hat der innersudanesische Konflikt dort signifikant beigetragen, dass die Not angestiegen ist, dass die Not sich verschärft hat?
100%. Also der Westen des Landes Darfur ist eben sozusagen die dezidiert die Krisenregion, ist die Region, die am stärksten betroffen ist vom Krieg. Das schon mindestens seit den 90er Jahren. Man kann tatsächlich auch von einem Genozid sprechen gegenüber manchen Bevölkerungsgruppen, die die RSF ausgeübt hat, vor allem gegen die sogenannten Masalit, das ist eine Bevölkerungsgruppe in Darfur. Die RSF hat versucht, den Druck am meisten eben in der Region auszuüben, hat sie auch geschafft natürlich, ist leider, wenn wir uns an die Bilder erinnern vom Oktober letzten Jahres, was für schreckliche Bilder um die Welt gegangen sind. Wir werden sehen, inwieweit sich diese Region auch über die RSF selbst verwalten wird. Das sind tatsächlich Befürchtungen, dass diese Region möglicherweise sich selbst verwalten wird und der Rest des Sudans unter dem Militär sozusagen auch geführt wird, regiert wird. Das sind die realistischen Befürchtungen.
Welche Rolle spielt die Muslimbrüderschaft im Sudan? Darüber sprach ich mit dem österreichischen Politologen Osama Kaya Mohammed, der sudanesische Wurzeln hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Wird jetzt alles besser in Ungarn, nachdem Viktor Orbán abgewählt ist? Sehr wahrscheinlich nicht. Das Kabinett wird EU-freundlich umgebaut, der bisherige wirtschaftsliberale Kurs steht auf der Kippe und eine LGBT-Aktivistin wird Bildungsministerin. Wahlsieger Peter Modzser schlägt einen Kurs ein, bei dem sich viele Ungarn noch die Augen reiben werden. Hören Sie dazu einen Kommentar von Christina Köhnen.
Manchmal reißt der Schleier den Medien, Ideologen und Politikdarsteller in der westlichen Welt über die Machtverhältnisse legen. Dann werden die wahren Akteure des Geschehens erkennbar. So geschah es kurz vor den Parlamentswahlen in Ungarn, als alle Protagonisten sichtbar wurden, die am Sturz von Viktor Orbán und der Fidesz-Partei zusammengearbeitet hatten. Da waren die Geheimdienste der Polen, der Ukrainer und anderer, die wenige Tage vor der Wahl angeblich diskreditierende Mitschnitte von Telefongesprächen zwischen dem ungarischen Außenminister und seinem russischen Kollegen aus den Tresoren holten. Da waren die multinationalen Konzerne, die das Geld für den kostspieligen Wahlkampf des Fidesz- und Orbán-Gegners Magyar bereitstellten. Da waren die sogenannten unabhängigen Medien, finanziert von der EU, den Organisationen des George Soros und von US-amerikanischen Stiftungen der Demokraten, von denen es sich herausgestellt hatte, dass sie Zuträger und Mitarbeiter der oben genannten Geheimdienste waren. Die gleichen Kräfte stehen auch hinter den sogenannten NGO, die die EU ein Jahrzehnt lang mit Munition für die Behauptung fütterten, Ungarn sei eine Diktatur, was dann die Grundlage dafür war, dass dem Land die ihm zustehenden Mittel entzogen werden konnten. Und da war noch der ukrainische Staat, der gerade rechtzeitig vor der Wahl die Druzhba-Pipeline, die für Ungarn lebenswichtige Ölleitung, abgestellt hatte, sie jedoch gleich nach der Wahl wieder freigab. Das russische Öl konnte wieder fließen. Nicht zu vergessen sind die sozialen Netzwerke, wo Magyar-kritische Veröffentlichungen und Personen systematisch unterdrückt und in ihren Reichweiten eingeschränkt wurden. Die Fidesz-Führung kannte zwar die einzelnen Gefährdungen, hatte aber ihr Zusammenspiel nicht verstanden und lange Zeit nicht ernst genommen. Freilich, Orbán und Fidesz haben die Wahl nicht allein wegen der beispiellosen Einmischung von außen verloren. Sie haben schwerwiegende Fehler begangen. Es gab kein mitreißendes Programm, nur dass alles bleiben sollte wie bisher. Immer stärkerer Zentralismus, die Verflechtung von Staat und Wirtschaft beförderten die Vetternwirtschaft. Schmarotzer und Glücksritter, wie Peter Magyar selbst, hefteten sich an die Partei. Ihr offen zur Schau getragenes Luxusleben erweckte große Wut bei der Mehrheit, die seit 2021 unter Inflation und wirtschaftlicher Stagnation leiden musste. Die weltpolitischen Ambitionen Orbáns erweckten den Eindruck, er missachtete die Alltagssorgen der Bürger. Angeheizt wurde der emotionale Wechselwille auch durch den seit langem schwelenden Zorn der linken globalistischen Intelligenzia, den die Nationalkonservativen immer schon verabscheut hatte und weiterhin die wichtigen Medien beherrschte. Diese Wut, die auch seine eigene war, trug Peter Magyar, das ehemalige, in Ungnade gefallene Fidesz-Mitglied, zum Wahlsieg. Er hatte es meisterhaft verstanden, die Wut täglich durch Postings und provokative Auftritte anzuheizen. Dass vieles davon Lügen waren, störte niemanden. Jetzt, nach Magyars Wahlsieg mit einer Zweidrittelmehrheit, bekommt fast jeder, was er haben wollte. Der ungarische Wähler ist Orbán und Fidesz los. Die Multis bekommen mehrere Sitze im neuen Kabinett. Das Außenministerium erhält die ehemalige Führungskraft von Vodafone und LNG-Spezialistin Anita Orbán, nicht mit Viktor verwandt. Wirtschaftsminister wird István Kapitány, ehemals Chef von Shell Europa. Das Finanzministerium bekommt ein früheres Direktoriumsmitglied der Europäischen Entwicklungsbank EBRD und Führungskraft der österreichischen Erste Group. Die Budapester Schickeria bekommt eine LGBT-Aktivistin als Bildungsministerin und wird durch eine radikale Säuberungswelle im Kulturleben befriedigt. Die EU bekommt einen willigen Ministerpräsidenten, der sich nicht in den Weg eines europäischen Krieges stellt, dem Migrationspakt zustimmt und sich der europäischen Staatsanwaltschaft unterwirft. Sie bekommt den Eintritt in den Euro und die Beendigung der liberalen Wirtschaftspolitik, den Ausbau des Sozialstaates und ein progressives Steuersystem. Dafür gibt es das vage Versprechen, die den Ungarn zustehenden Mittel endlich freizugeben. Die Ukrainer bekommen den freien Weg in die EU-Mitgliedschaft und so viel Geld von den EU-Bürgern, wie sie nur wollen. Major bekommt seinen Rachefeldzug, den er auch nach dem Wahlsieg ungebrochen fortsetzt. Er drohte mehrfach den gewählten Vertretern von Staatsorganen wie dem Staatspräsidenten, den Mitgliedern des Verfassungsgerichts und dem obersten Staatsanwalt, sie würden entfernt. Er forderte Polizei und Justiz auf, die Konten von sogenannten Oligarchen und Begünstigten von Fidesz unverzüglich zu sperren, diese zu verfolgen und daran zu hindern, das Land zu verlassen. Das alles ohne Anklagen und Prozesse. Dass zukünftig sein Schwager dem Justizministerium vorstehen wird, dürfte dabei hilfreich sein. Was der ungarische Wähler am Ende bekommt? LGBT für seine Kinder und Migranten in seine Nachbarschaft und ein bisschen soziale Hängematte. Das Geld der EU? Vielleicht. Die Befriedigung seines Neids und seiner Rachegelüste? Eine Zeit lang bestimmt. Wenn ihn das glücklich macht, dann ist es auch gut so.
Sie hörten einen Kommentar von Christina Köhnen. Und das war Kontrafunk aktuell heute. An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Sie können uns auch in der Kontrafunk-App hören. Ja, ganz einfach. In den App-Store in Ihrem Smartphone, da finden Sie die Kontrafunk-App. Einfach runterladen und Sie können sofort loshören. Und natürlich empfangen Sie uns auch auf kontrafunk.radio im Netz. Tja, und am besten beim nächsten Grillabend gleich auch die Nachbarn über das Kontrafunk-Programm informieren und wie man es hören kann. Das ist besonders förderlich für ein gutes Nachbarschaftsverhältnis. Den Kontrafunk gibt es inzwischen seit 4 Jahren. Das feiern wir mit Ihnen gerne am 20. Juni im Kongresszentrum Würzburg von 18 bis 22 Uhr. Einlass ist schon 16 Uhr. Auf der Kontrafunk-Webseite können Sie noch Tickets buchen. Es wird ein tolles Programm geben mit interessanten Vorträgen, Musik. Die Kontrafunker stellen sich vor, die Sonntagsrunde wird live aufgenommen, sozusagen vor ihren Augen. Und es gibt einen musikalischen Ausklang mit Julia Neigel und Begleitung. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und empfehle Ihnen noch unsere Sendung Mensch und Medizin. Darin, seit 2022 ist weltweit ein Rückgang der Geburten zu beobachten. Der Gesundheitsökonom Professor Konstantin Beck hat neue Daten zur Entwicklung der Geburtenrate in der Schweiz und Europa ausgewertet. Mensch und Medizin hier am Kontrafunk um 8, 14 und 21 Uhr. Ich bin Stefan Kloss und sage auf Wiedersehen für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.